Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle FFK, dem Film- und Serienpodcast von Rolling Stone. Ihr hört uns weiterhin auf den Artikelrändern oben auf rollingstone.de, auf jeder Seite, als auch bei iTunes, Spotify und dieser. In der heutigen Folge besprechen wir die auf Prime Video ausgestrahlte Doku Schwarze Adler unter der Regie von Thorsten Körner. Es machen so viele Protagonisten mit, dass ich jetzt einfach mal nur das mache, was auch das Filmplakat tut, nämlich einfach mal die Nachnamen vorzulesen, die teilweise schon so bekannt sind oder noch so im Kopf sind, dass man sofort weiß, wer damit gemeint sind. Es machen mit Akulaze, Atto, Asamoah, Bafou, Kakao, Gruber, Hartwig, Jones, Kostede, M-Bob, Ovomoyela, Ranger, Reeves und Torunariga. Es geht in der Doku Schwarze Adler um den Rassismus in der deutschen Fußballwelt, in der Nationalmannschaft als auch in den Vereinen. Thorsten Körner war mir vorher kein Begriff, aber Arne, du kanntest den schon, ne?
Ja, er hat eine berühmte Dokumentation gedreht, einen Dokumentarfilm über Angela Merkel, die Unerwartete 2016. Also sozusagen im Zuge der Flüchtlingskrise, Rückblick auf damals 10 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel. Film, der, glaube ich, in der ARD gezeigt wurde und den man heute auch bei Amazon Prime findet. Ich habe den Film noch einmal gesehen, habe ihn damals geschaut. Er ist von heute aus, da sich diese Kanzlerschaft dem Ende nähert, sogar noch aufschlussreicher. Und er hat noch weitere Dokumentationen gedreht, darunter 2017 tatsächlich über die Flüchtlingskrise. Auch eine sehr gute Dokumentation. Und ich meine, ich bin nicht vollkommen sicher, das muss ich noch einmal nachschauen, er hätte eine Biografie über Götz George geschrieben, also etwas außerhalb dieses Bereichs. Eine sehr gute Biografie, die er vor 10, 12 Jahren etwa vorgelegt hat. Nach ausführlichen Gesprächen mit Götz George, der selten solche Gespräche erlaubt hat, aber es war auch vor allem sein Interesse am Vater George.
Das war also eine autorisierte Biografie. Wahrscheinlich dann, ne?
Ja, sie war insofern autorisiert, als George ihm die Gespräche erlaubt hat. Natürlich hat er ihn gefragt, ob er das veröffentlichen darf. Ne? Es handelt eben auch von der Vater- und Sohn-Geschichte und der Familiengeschichte überhaupt. Das ist das ein sehr aufschlussreiches und ein sehr, heute sagt man ja immer, empathisch geschriebenes Buch, aber auch so einsichtsvoll und sehr, sehr gut formuliert, ohne George vollkommen auf den Leim zu gehen.
Ich habe mich bei der Doku gefragt, also sie lief an, da dachte ich, ja natürlich, das Thema muss behandelt werden und es wurde auch Zeit. Es ist auch komisch, dass es jetzt erst passiert ist. Es sind leider die Gedanken, die einem dann erst kommen, wenn man etwas sieht und sagt, ja, wieso hat das eigentlich vorher keiner gemacht? Vielleicht wurde es ja vorher schon mal gemacht. Ja. Ich musste halt daran denken, also ein technischer Aspekt, der mir einfach aufgefallen ist, dass es die rassistischen Rufe in Stadien gibt, das weiß man. Es ist doch erstaunlich, wie selten sie von den Mikrofonen ausgespielt werden, oder Leute, die diese Rufe machen, von Kameras eingefangen werden, wenn es dann mal passiert. Ich habe immer das Gefühl, wenn man die normalen Ausstrahlungen sieht, dann werden dann entweder, ich will ja nichts unterstellen, aber man hat immer das Gefühl, als würden irgendwie Mikrofone im Publikum dann leiser gestellt. Man sieht immer nur in diesen Dokus und man sieht nur in diesen Berichten, dass diese Rufe passieren. Man sieht es niemals bei einer normalen Vereinsspielausstrahlung. Ja. Und das ist doch wirklich, also das ist eigentlich das Erschütternde, dass es immer nur, in Anführungszeichen nur, erst diese Dokus sein müssen, die das akzentuieren, bevor einem als Zuschauer, der nicht im Stadion ist und das sowieso hören würde, als Zuschauer bewusst wird, dass es alltägliche Rufe sind, Schlachtrufe, rassistische Schlachtrufe, die dort stattfinden.
Ja, also es gibt in der Dokumentation natürlich Ausschnitte, vor allem aus dem aktuellen Sportstudio, da im Wesentlichen Interviews mit den Fußballspielern. Auch Beispiele dafür, wie, sagen wir, lasziv, scherzend, leichthin früher die Spieler befragt wurden, noch bis in die 90er Jahre etwa. Man sieht Wim Tölke im aktuellen Sportstudio, glaube ich, mit Fußballerinnen, mit drei Fußballerinnen, glaube ich.
Ja. Die nur das Gesicht verziehen, ne?
Und das
unangenehmer.
Das Tor des Monats einer Spielerin aus Jamaika, die 1974, glaube ich, eine der frühen Fußballspielerinnen war und deren wirklich eindrucksvolles Tor. Dann das.
Ach, das war 76.
76.
Sah aus wie 74, fand ich aus, waren aber tatsächlich späte 70er.
Das weißt du genau.
Ich muss dir das ganz kurz sagen, sonst vergesse ich es. Ich vergesse es. Ist dir nicht auch aufgefallen, das dachte ich bei dieser Sportschau-Szene, das tut jetzt mit dem Thema gar nichts zur Sache, aber vielleicht kennst du dich damit aus. Als Kind war ich immer beeindruckt, fast schon erschrocken von Studiohintergründen, die immer schwarz waren. Das ist heute nicht mehr der Fall. Man hat dann immer den Eindruck, als wäre das fast so eine Welt, aus der dann irgendwie so ein Monster von aus der Schwärze rausgreifen könnte und jemanden packt. Warum waren eigentlich immer Studiohintergründe, muss das aufgrund der Techniken, der Kameratechniken damals immer so gemacht werden? Warum waren Studiohintergründe immer dunkel?
War das so beim aktuellen Sportstudio und bei der wie heißt denn die Bundesliga-Sendung der ARD, die am Samstag?
Sportschau.
Ja, ist einfach die Sportschau.
Naja, da wo du Publikum siehst, nicht. Aber wenn du in die Tiefe gehst, in den hinteren Bereich, ist der immer verdunkelt. Ja. Das hast du bei allen Sendungen. Ich habe mich das als Kind, als jemand, der in den späten 70ern, frühen 80ern groß geworden ist, mich hat das immer beängstigt, dass es damals nötig gewesen sein muss, alles im Dunkeln hinten abzuhalten. Ja. Naja. Das war nur so eine Beobachtung.
Das kann ich nicht aufklären, aber ich glaube, dass das stimmt beim aktuellen Sportstudio. Also da waren die Tribünen vor schwarzem Hintergrund. Das wollte man auch mal schlicht halten. Das Publikum wurde ja auch nicht sehr oft gezeigt. Jedenfalls.
Vielleicht konnten Kameras mit den tiefen Verhältnissen nicht umgehen.
Ja.
Weiß ich nicht. Na, egal.
Es gibt eben viele Ausschnitte, die heute insofern veröffentlicht sind. Es ist eine hilflose Beschäftigung mit etwas, das damals als vollkommen exotisch erschien. Und bei der Spielerin, die das Tor des Monats erzielt hat und dafür gekürt wurde, die übrigens in der Rückschau sagt, heute kommt es mir schon merkwürdig. Ich habe mich damals gefreut, aber eigentlich war das nicht so gut, dass dann so ein Lied und an den Hüften Bananen ungefähr eingespielt wurde oder
Kaffeebraun aus Kuba,
Kaffeebraune,
ne?
Kaffeebraun und immer ein Lächeln auf dem Gesicht. So wurde sie da vorgestellt. Und also gar nicht herablassen, das war dem Moderator überhaupt nicht aufgefallen. Ne? Also sie hat gebrochen Deutsch gesprochen, glaube ich, und konnte sich nicht so genau artikulieren, aber sie wurde eigentlich ausgestellt als das Exotikum, dass eine Frau noch dazu eine Schwarze das Tor des Monats erzielt hat, wo sonst nur Männer waren. Ich glaube, vorher wurde eine einzige Frau nur ausgezeichnet.
Ja, vor allem, ich kenne mich damit nicht aus, dass in den 70er Jahren Damenfußball überhaupt schon gefilmt und präsentiert wurde.
Ja.
Das hätte ich gar nicht vermutet.
Ja, es muss, also war natürlich Amateurliga und es muss ein Amateurspiel gewesen sein zu einem frühen Zeitpunkt. Ne? Später weiß man ja, bei der ersten Weltmeisterschaft wurde, glaube ich, ein Kaffeeservice an alle beteiligten Spielerinnen als Prämie vergeben. Wird immer wieder gern gesagt, noch beim ersten Weltmeistertitel muss es in den 90er Jahren etwa gewesen sein.
Den 90er Jahren, ne?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, der erste Weltmeistertitel war in den 90er Jahren.
Da hat keiner auf den DFB geachtet. Ende der 80er
Jahre. Jedenfalls hat man lange ja nicht, hat der DFB das lange gar nicht ermöglicht, dass die Frauen ernst genommen wurden und eine eigene Liga hatten. Aber nun, das geht hier weit über die Frauen hinaus. Du hast die Namen ja genannt. Es gibt hier sehr eindrucksvoll Interviews mit Guy Akolaze, der in den 60er Jahren aus Togo stammend ein Spieler in der Bundesliga war, und Erwin Kostede, der ist vielleicht sogar neben Jimmy Hartwig, der beim Hamburger SV gespielt hat, der berühmteste, das war in den 70er Jahren. Und Erwin Kostete hat einige nicht sehr gute, wie er selbst sagt, Spiele in der Nationalmannschaft gemacht. Ich glaube, 3 etwa. Und
welchen Verein hat er gespielt eigentlich?
Weißt lass du uns nachsehen. Du meinst Guy Akolaze?
Nee, Kostete.
Kostete war bei Rot-Weiß Essen. Steht hier nicht.
Ja, unsere Hörer wissen es.
Jedenfalls hat er einige Nationalspiele gemacht und fühlte sich da nie recht wohl. Er sagt, er wurde in dem Kreise nicht so recht akzeptiert. Jimmy Hartwig wiederum, der nicht mit ihm gemeinsam spricht, sondern wahrscheinlich, das erfährt man eben leider nicht in der Dokumentation, wo die Einzelnen sitzen. Jeder spricht allein. Hartwig sagt, naja, bei dem, was Kostete passiert ist, dass er sich nicht recht akklimatisiert hat, dass er sich nicht zurechtfand in der Mannschaft. Das ist mir eigentlich auch passiert. Und was ist wohl der Grund dafür, dass ich auch nur so wenige Spiele
hatte? Aber war Jupp Derwall dafür bekannt eigentlich? Weil es geht ja gegen Jupp Derwall.
Nein, das glaube ich nicht. Also,
was war denn der, also, aber genau.
Erwin Kostete.
Ich meine bei Hartwig jetzt, ne?
Ja, nein, also, Erwin Kostete, man muss ja sagen, wenn er sagt, wenn Jimmy Hartwig sagt, Erwin Kostete ist dasselbe widerfahren wie mir.
Ja.
Kostete spielte in den 70er Jahren mit Günter Netzer, Overath und Berti Vogts bei Helmut Schön. Und der Assistenztrainer war Jupp Derwall. Derwall kam 78, glaube ich, oder nach 78 und war dann für Jimmy Hartwig als Cheftrainer verantwortlich. Und Hartwigs Groll richtet sich natürlich gegen Jupp Derwall, weil Jimmy Hartwig in der großen Zeit des HSV zwischen 79, 80 und 83 glaubte, Nationalspieler sein zu müssen, nämlich als der beste offensive Mittelfeldspieler der Bundesliga. Das ist natürlich Hartwigs Selbsteinschätzung. Man weiß aber, dass er in der Bundesliga ein sehr wichtiger Spieler war. Man könnte natürlich sagen, allein beim HSV gab es noch Felix Magath, ne, der eigentlich der Spielmacher war. Jimmy Hartwig spielte immer zusammen mit Horst Rubesch und mit
Manfred Kalt. Also bei meiner Generation, ne, also ich meine, ich habe die ganze Zeit HSV auch noch mitbekommen, ich bin ja auch HSV-Fan, so. Aber bei Spielern wie Effenberg oder Barster, da heißt ja, die schwierigen Leute, die nimmt man da nicht mit oder die wurden dann rausgeworfen. Galt denn Hartwig eigentlich auch so als schwieriger Typ, man als Begründung zumindest vorschieben könnte, zu sagen, der kann sich nicht einfügen und der gehört nicht in die Nationalmannschaft?
Naja, das wiederum nicht. Er schilderte ja eine Szene, dass er noch mit Branko Sebic, glaube ich, dem HSV-Trainer, und dann später mit Ernst Happel, dass er mit denen sehr gut zurechtgekommen ist und dass Happel ihn unterstützt, oder er hat einmal auf Happel geschaut und Happel hat mit den Achseln gezuckt, als Hartwig sagen wollte, warum bin ich nicht regelmäßig in der Nationalmannschaft? Ne? Jetzt müsste man natürlich nachsehen, ob da Bernd Schubert zu der Zeit Spielmacher war und wer sonst noch im Mittelfeld gespielt hat. Aber so der Vorwurf ist implizit. Hartwig war immer eigentlich ein Spaßvogel, immer laut, ist auch hier der Clown. Er zieht sein altes Nationalmannschaftstrikot an und sagt, das passt sogar noch, ich muss gar nicht abnehmen. Es spannt etwas, aber er hat es natürlich aufgehoben. Ne? Und er ist nun wahrlich nicht verbittert. Und das kann man von anderen auch sagen. Also Guy Akolaze erinnert sich daran, dass das natürlich vollkommen ungewöhnlich war, dass überhaupt ein schwarzer Fußballspieler auf dem Platz war. Und dass die Leute, der war beim FC St. Pauli übrigens. Ich glaube, der war beim FC St. Pauli, war der allererste Spieler in den 60er Jahren. Und er sagt, es sind die Hamburger in das Stadion gekommen, um auf dem Platz Guy Akolaze zu sehen. Ne?
Ja, ja,
der
große nur Akolaze
genannt wurde.
Vorangetragen. Aber was ich neu gelernt habe, weil ich es zum ersten Mal gesehen habe, ist, es gibt ja die Interviews, die mit den Müttern der Kinder geführt werden, die eine Beziehung oder eine Affäre hatten mit GIs, ne? Und dann sozusagen afroamerikanischen GIs. Und da werden ihnen ja Fragen gestellt, glauben Sie denn in der Lage, das Kind irgendwie großziehen zu können und so weiter. Mich hat beeindruckt, mit welcher Selbstverständlichkeit diese Mütter gesagt haben, nee, ich habe nicht einmal daran gedacht, mein Kind wegzugeben. Ne? Also es gab nicht einmal irgendwie die Überlegung, ja, eigentlich haben sie recht und ich weiß nicht, was ich machen soll. Nein, diese Frauen, so schüchtern sie auch vor der Kamera aufgetreten sind, haben doch eine sehr große Selbstbestimmung gesagt, dass es für sie völlig außer Frage steht, dass dieses Kind bei ihnen bleibt und nicht zur Adoption oder sonst wie weggegeben wird. Ich habe jetzt keinen Überblick, wie viele Frauen damals sitzen gelassen wurden von GIs, die wieder zurück nach Amerika mussten oder sonst was gemacht haben. Aber das fand ich eigentlich fast noch am bewegendsten zu sehen, halt, dass diese Mütter überhaupt nicht den Plan haben, irgendwie ihr Leben jetzt so umzuwerfen, dass sie ihr Kind nicht mehr haben wollen.
Ja, das, ich glaube, Erwin Kostel spricht darüber, oder? Der seinen Vater, glaube ich, nicht kennengelernt hat.
Ja, war das also Hartwig der, auch? Ja. War das Hartwig auch?
Ja, Jimmy Hartwig äußert sich, glaube ich, auch dazu. Amerikanischer Vater, aber ich bin nicht sicher, ob Jimmy Hartwig den Vater kannte oder ob er ihn niemals kennengelernt hat.
Ja, das doch, er hat die Geschichte mit dem Geschenk erzählt, dass der Vater noch da gelassen hat, ne? Ja. Und was sie dann verkauft haben, um davon dann einen ganzen Monat zu leben.
Ja.
Aber als er vier war, hat er den gesehen.
Aber man merkt natürlich, welche Verheerung, welche Verletzung das angerichtet hat, aber auch Jimmy Hartwigs Härte. Ne? Also er hat auch das Hessische, das Babbeln nie abgelegt und spricht sehr absichtlich in breitem Hessisch und ein hessischer Jung. Ne? Mhm. So wie überhaupt jeder. Erwin Kostede ist sozusagen der Ruhrpöttler, ne? Der und identifiziert sich auch vollkommen mit dem Verein seiner Heimat sozusagen. Und er sagt auch, man hat ihm das Gefühl gegeben, dazuzugehören. Also es gab durchaus die Fans, naturgemäß vor allem der eigenen Mannschaft, die Spieler integriert haben. Es gab dann eine Kampagne, ich glaube im Jahr 1990, mit Anthony Yeboah und Anthony Beffo. Wir schämen uns für alle, die gegen uns schreien. Das war dann eine Kampagne und wurde auch plakatiert. Das war also eine Gegenaktion der Spieler, ich glaube drei Spieler, Sané, Yeboah und Beffo, zu jener Zeit. Also es gab immer mal wieder so Ausschreitungen. Bei Jordan Torunariga war das im Jahr 2020 und das wurde tatsächlich gefilmt, dass er nach Anwürfen, das war bei Hertha BSC im Stadion, nach Schreien von der Tribüne so einen Wasserkasten umgetreten hat und dann die rote Karte bekam und vom Platz gestellt wurde.
Ja. Das sind wie gesagt die Sachen, die ich gerne mal live im Film sehen würde, die man dann einfach, also klar, das ist Umschuss, rote Karte geht schon, aber die Rufe aus dem Stadion, also es wirkt immer so ein bisschen so, als hätte man zu viel Angst davor, als übertragender Sender etwas zu zeigen, für das man nachher gerade stehen müsste, auch wenn nur der Sender es überträgt.
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie die Verhältnisse da sind, aber ich finde es einfach, auch beschämend, wenn man solche Sachen immer nur in Dokus sieht und hinterher.
Ja, also es gibt einen Passage aus dem aktuellen Sportstudio aus den 90er Jahren, da wird dann gesagt, wir wollen es jetzt nicht wiederholen. Also der wurde um 22.20 Uhr oder 40 dann im Rückblick auf den Spieltag gesagt, wir wollen das hier gar nicht sagen, so schrecklich waren diese Beschimpfungen von der Tribüne. Dann wurde es eben nicht gesagt. Na gut, in der Sportschau wird natürlich so eine rote Karte gezeigt und wird auch der Grund dafür genannt. Ich jedenfalls denke ich, dass das in der Sportschau zu sehen war, weil ja auch erklärt werden muss, warum er den Getränkekasten da wirft und weshalb er die rote Karte bekommt. Aber es stimmt, da ist natürlich so Aktion und Reaktion. Es muss der Grund dafür genannt werden, warum das Spiel sich so geändert hat. Und es kam eben etwas von den Rängen hinzu, weshalb das so war. Übrigens gab es dann später die Solidarität, dass beim nächsten Spiel von Hertha BSC Transparente hochgehalten wurden. Wir werfen gern mit Getränkekästen, ne? Aus in Übereinstimmung mit... mit Torunariga.
Man muss ja, wenn man Rassismus erlebt, dann verhält man sich ja dazu. Ich hatte jetzt, was natürlich wahrscheinlich auch in der Sache der Natur der damaligen Zeit liegt, das Gefühl, dass die Spieler, wie du hast es ja schon gesagt, wie Jimmy Hartwig, der sich sehr den traditionellen Mustern wie dem Bubble, dem Hessischen dann irgendwie verbunden gefühlt hat, dann sich trotzdem identifiziert hat mit dem Land. Bei der jüngeren Generation von Spielern, wie eben Leuten wie Boateng, da hat man ja das Gefühl, sie stützen sich auf ihre Identität, auch gerade so, was so Jugendkulturen angeht, wie Rap, also internationalen, auch so Kleidungskodizes und so, ne, dass du halt irgendwie dich so vor allem identifizierst mit einer bestimmten Denkrichtung, während ja viele Fußballer von damals, viele deutsche Fußballer schwarzer Abstammung ja dann doch versucht haben, sich sehr traditionell dem jeweiligen Region, aus der sie kommen, dann irgendwie sich dementsprechend zu verhalten. Das war so mein Eindruck.
Hm. Ja, also ja, die haben natürlich Distinktionsmerkmale. Also es ist auch die Rede von Spielern, die die Berechtigung hatten, in Ghana anzutreten, weil sie die ghanaische Staatsbürgerschaft hatten. Sie sind dann dorthin gereist und wurden beide nicht nominiert oder durften jedenfalls beide nicht spielen. Ja? Mhm. Und ich glaube, Gerald Asamoah hat dann die deutsche Staatsbürgerschaft und wurde dann Spieler in der deutschen Nationalmannschaft und hat das nicht bereut. Ne? Und es sagt, glaube ich, sein Kollege Ado, er habe das damals nicht so richtig verstanden und fand das zweifelhaft, dass er sich sozusagen gegen Ghana, ich glaube, er hat beide Staatsbürgerschaft, er hätte für Ghana spielen dürfen, aber wenn er einmal für Ghana gespielt hätte, hätte er nie für die deutsche Nationalmannschaft
gespielt. Wie der zweite Boateng, ne? Kevin Prince spielt doch auch für Ghana, ne? Oder hat gespielt für Ghana.
Das weiß ich nicht.
Ja, da hatte doch auch
die Überlegung. Achso, das war der Halbbruder.
Der Halbbruder, ne? Ja, genau. Ja,
der Bruder hat sich anders entschieden. Ja. Boateng wird übrigens wird nicht befragt oder hat auch vielleicht nicht zugestimmt. Die allermeisten prominenten Fußballspieler werden befragt, der Boateng nicht, aber er wird einmal erwähnt, nämlich bei dem traurigen Ausspruch des AfD-Politikers, der sagte, es möchte niemand neben Jerome
Gauland.
Boateng, ja, genau, ja. Es möchte niemand neben Jerome Boateng wohnen. Mhm. Ne? Also das war vor 4 Jahren.
Ja, das war vor Rio, also vor Brasilien, nee, nicht vor Russland, vor der WM war das. Ne? Da war doch der hatte doch diese Identitätsfrage versucht hochzukochen. Ne? Und dann,
Ja, und also dieser Film, das muss man sagen, funktioniert anders als der Film über Angela Merkel, die Unerwartete, ohne Aufkommentar. Also es wird weder belehrt, noch wird viel erklärt. Deshalb mangelt es oft an biografische Notizen, also das, was die Spieler nicht sagen, was die Befragten nicht sagen, das erfährt man nicht. Und es gibt sehr wenig Hintergrund und oder wie man immer so sagt, Einordnung, weshalb auch die Chronologie manchmal etwas durcheinander geht. Natürlich werden Zeitungsausschnitte gezeigt und vor allem eben die Ausschnitte Sportschau, aktuelles Sportstudio und dergleichen und so Originaldokumente.
Ja, aber genau, du hast recht, man muss sich darauf verlassen, dass die Spieler sozusagen die Geschichtsschreibung halt auch gleich mit übernehmen. Also Steffi Jones zum Beispiel, die ja sehr elaboriert spricht, liefert das ja quasi gleich mit. Also sie schildert ja das komplette Problem, ne? Also nicht nur als schwarze Frau, sondern halt überhaupt als Frau Fußball zu spielen und dann auch ernst genommen zu werden. Also das fand ich fast noch am aufschlussreichsten, was sie erzählt.
Ja, sie sagt auch, mein Vater war kein guter Mann. Und mehr sagt sie nicht dazu, ne? Der die Familie wahrscheinlich verlassen hat und der wahrscheinlich die Mutter geschlagen hat. Das hat sie, glaube ich, hat Steffi Jones an anderer Stelle einmal gesagt. Sie sagt es hier nicht, wohl auch um den Film nicht also damit zu belasten, weil das ja eigentlich nicht das Thema des Films ist, sondern das Thema sind schwarze FußballerInnen.
Aber die Bilder zeigen, die frühen Kindheitsbilder mit den Fußballfreunden oder Freundinnen, die zeigen, dass da alles funktioniert hat.
Ja.
Das sind Kinder. Ne? Ja. Also da siehst du einfach halt irgendwie, da geht es nur darum, ob jemand spielen kann und sich ins
Team entwickeln kann. Sie wollte mit den Jungs spielen. Und dann wurde ihr gesagt, nee, du kannst nicht diese Ausfahrt machen, nicht mit den Jungs die diese Reise machen, weil da Mädchen gar nicht zugelassen sind. Hatte sie bisher gar nicht begriffen, dass sie die Einzige ist, die eigentlich nicht da mitspielen kann. Also sie konnte ja mitspielen, nur eben nicht bei einer offiziellen Gelegenheit. Ne? Da gibt es eben die Mini-Bubis und mittlerweile gibt es natürlich auch die Mädchen.
Na, es gab doch mal diesen neureichen Typen, der sich in Italien, war das Undino oder so, diesen Verein gekauft hat und dann überlegt hat, sich eine Mannschaft zusammenzustellen, in der auch Birgit Prinz mitspielen würde. Also als Frau unter Männern oder so. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das ist natürlich nicht erlaubt wahrscheinlich, aber andererseits weißt du in Italien noch nicht, was da durchgesetzt werden kann und was nicht. Das wurde dann irgendwie so, ich weiß nicht, ob er das als ernste Idee gemeint hat oder nicht, aber es wurde zumindest mal irgendwie aufgebracht,
ja,
ob man Fußballerinnen nicht da auch mit in die Mannschaft nehmen
ja
könnte.
Ja, es hat immer etwas.
Im Profisport ja, nicht, ne?
Aber es ist wie das, dieses berühmte Tennisspiel in den 70er Jahren. Jetzt fällt mir leider nicht mehr ein,
wer. Ja, Billie Jean King ja, gegen diesen Halori.
War das nicht ein Geschäftsmann, der unbedingt beweisen wollte, dass Männer besser spielen können?
Nee, er war auf jeden Fall in seiner Sparte unter den Herren, glaube ich, nicht so. Ja, das ist ein Talkmaster, ich weiß nicht. Da gab es jetzt einen Film mit Emma Stone, gab's wo sie den Billie Jean King spielt. Und ich weiß ja da gar nicht mehr, wer gewonnen hat.
Ne? Sie hat gewonnen.
Ja.
Ich glaube, sie hat gewonnen. Es war ein Showmaster, ein Millionär, der genügend Geld hatte, um das zu sponsern. Und der ihr, glaube ich, $100,000.
Der Film war auch super.
Ja.
Der ging total unter. Ach, der war doch hier mit Steve Carell, ne, oder nicht?
Steve Carell.
Ja.
Steve Carell spielt den,
ja,
spielt den Showmaster.
Der war gut, der Film. Der ist untergegangen. Emma Stone war auch super.
Mhm.
Tja.
Nun, jedenfalls gebührt Thorsten Körner das Verdienst. Der Film wird auch im ZDF, glaube ich, zu sehen sein. Aber warum warten? Bei Amazon Prime ist er jetzt schon zu sehen und wird auch ordentlich beworben. Es steht jedenfalls oben, Schwarze Adler. Also wenn man den Bildschirm einschaltet und bei Amazon Prime steht der Film jetzt ganz oben. Und ist absolut empfehlenswert. Und ich empfehle noch einmal Angela Merkel, die Unerwartete, den Dokumentarfilm Körners.
Gut,
dann ja, vielen haben Dank.
Bis bald.
Bis Tschüss. Bald.